Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio. Schönen guten Tag wünsche ich. Elektro-Tretroller sind der letzte Schrei in deutschen Städten, seit einem Monat auf den Straßen zugelassen. Aber es gibt ersten Ärger mit den Dingern. Wir berichten aus München. Polizisten, aber auch Rettungskräfte werden immer öfter Opfer von Angriffen und Beleidigungen. Wir schauen uns in Berlin um. Und die Bauhaus-Universität in Weimar knüpft an ihre großen Architekturtraditionen an und hat einen Wettbewerb veranstaltet, in dem es um gemeinschaftliches Wohnen und Wohnen der Zukunft geht. Dumm gelaufen ist es für einen jungen Mann in München, der so betrunken war, dass er mit seinem E-Tretroller in einen Streifenwagen der Polizei fuhr vor einigen Tagen. Seit einem Monat sind die E-Scooter, also die Elektro-Tretroller, in Deutschland zugelassen. Vor allen Dingen in den Großstädten stehen sie mittlerweile überall herum, man kann sie ausleihen und viele Menschen haben ihren Spaß dran. Die Polizei findet das allerdings mittlerweile nicht mehr so witzig. In Köln und in München gab es erste größere Polizeikontrollen, nachdem es mehrere Unfälle und Verkehrsdelikte mit E-Tretrollern gegeben hat. Unser Landeskorrespondent mit Wohnsitz in München ist Michael Watzke, uns jetzt zugeschaltet. Herr Watzke, welche Vorfälle haben denn die Münchner Polizei veranlasst, die E-Tretroller zu kontrollieren?
Ein Vorfall dürfte definitiv gewesen sein, dass eben solch ein Fahrer in einen Polizeiwagen reingerast ist. Das hat die Polizei überhaupt nicht gern und sie hat es auch nicht gern, dass in den vergangenen Wochen teilweise täglich 20 alkoholisierte Tretrollerfahrer in München kontrolliert wurden und das auch ohne Schwerpunktkontrollen. Ich habe mit Damian Kania, dem Sprecher der Münchner Polizei, gesprochen und er sagt, viele Tretrollernutzer haben auch gar kein Unrechtsbewusstsein.
Man stellt sich das vielleicht lapidar als Spielzeug vor, man kennt noch den Tretroller aus der Kindheit, allerdings ist das mitnichten der Fall. Es ist batteriebetrieben, kann bis zu 20 km/h fahren und deswegen gelten die Grenzwerte genauso. Das bedeutet also 0,5 Promille Atemalkoholwert und man begeht eine Ordnungswidrigkeit und ab 1,1 Promille beginnt sogar die Straftat.
Damian Kania sagt, in den vergangenen Wochen, seit es diese E-Tretroller auf Münchens Straßen gibt, habe es mehr Alkoholfälle auf Tretrollern gegeben als Alkoholfälle von Autofahrern. Und bis jetzt sind noch nicht mal 10.000 Tretroller auf Münchens Straßen unterwegs, aber viele 100.000 Autos.
Die Polizei, Sie haben es gesagt, betont, das ist kein Spielzeug, das ist ein Kraftfahrzeug, es gelten dieselben Verkehrsregeln wie für das Fahrrad. Warum halten sich so viele dann nicht dran?
Naja, erstens ist es tatsächlich so einfach, auf so ein Ding zu steigen. Es ist, man hat, wenn man ins Auto steigt, das Gefühl, oh ja, hier darf ich jetzt wirklich nicht mit Alkohol am Steuer fahren. Aber so einen Tretroller kann man unglaublich unkompliziert, ich habe das selber ja auch schon gemacht, ausleihen. Und dann muss man sich wirklich fragen, habe ich gerade schon was getrunken? Oft werden die ja auch benutzt als kleine Hilfe auf dem Weg von A nach B, einer Kurzstrecke. Und in München wird abends gerne auch mal irgendwo ein Bier getrunken. Dann achtet man nicht so genau darauf. Und die Polizei will eben mit den Kontrollen, aber auch mit vorbeugenden Maßnahmen dafür sorgen, dass das Unrechtsbewusstsein größer wird. Denn oft ist es so, dass die Polizisten hören, ach ehrlich, das darf ich nicht, hätte ich gar nicht gedacht. Und so schlimm ist das doch nicht. Ich fahre ja nur 20 mit diesem Teil. Aber auch mit 20 kann man mit einem E-Tretroller einiges anrichten auf der Straße.
Was war denn konkret das Ergebnis der gestrigen Kontrolle in München?
Gestern gab es wieder Alkoholfälle, teilweise so um die 0,5 Promille herum, was eine Ordnungswidrigkeit ist. Wenn es dann mehr wird, wird es eben auch eine Straftat. Und die Polizei will verhindern, dass es schwere Unfälle gibt, wie sie es in den vergangenen Tagen gab. Da gab es Unfälle auch mit mehreren Schwerverletzten. Und das war das Ergebnis einer Kontrolle, die laut Polizei, so hat mir Polizeisprecher Damian Kania gesagt, eigentlich gar keine explizite Tretrollerkontrolle war, sondern eine Zweiradkontrolle. Allerdings schaut die Polizei gerade bei den Tretrollern derzeit genau hin.
Hier In Köln, von wo der Deutschlandfunk sendet, wurden schon Tretroller gesichtet mit zweifacher Besetzung, also wo zwei Leute über die Straßen und Gehwege gecruised sind. Über Gehwege darf man natürlich auch nicht fahren. Herr Watzke, Sie sind selber Radfahrer in München. Was für Erlebnisse haben Sie gemacht?
Ich fahre jeden Tag meine drei Kinder in den Kindergarten mit einem Elektrofahrrad, mit so einem Kastenwagen. Und da merkt man schon, es wird eng auf den Straßen. Und es gibt die Fraktion, die das total super findet, mit E-Tretrollern unterwegs zu sein.
Es macht Spaß. Ist sehr angenehm.
Totalen Fahrspaß. Man kriegt echt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, wenn man damit fährt.
Der zieht richtig ab, ist relativ schnell. Gleichzeitig muss man aber auch echt aufpassen, wenn man auf der Straße unterwegs ist mit den ganzen Autos. Aber ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ding.
Vorteil ist auf jeden Fall, dass man wirklich was hat, wo man wirklich schnell von einem an einen anderen Punkt kommt und ohne sich viel anstrengen zu müssen.
Und dann gibt es die, die sagen, da sind viele drauf, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Außerdem bringt das ökologisch gar nicht so viel, weil da steigen keine vom Auto auf den Tretroller um, sondern vielleicht vom Fahrrad. Und ich muss gestehen, ich bin eher bei der zweiten Fraktion. Ich sehe die Dinger mittlerweile etwas kritischer.
Und bundesweit gab es ja auch schon einige Schwerverletzte und hier im Rheinland sogar schon eine Irrfahrt mit dem Tretroller über die Autobahn. Vielen Dank an Michael Watzke nach München. Pöbeleien und Angriffe gegen Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute, die im Einsatz behindert oder beleidigt werden, das ist mittlerweile trauriger Alltag in Deutschland. Allein bei der Polizei hat es im letzten Jahr 38.000 Angriffe auf Beamte gegeben. Ein Schwerpunkt ist Berlin und unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht ist mit einer Polizeistreife mal mitgelaufen.
Ein Rollstuhlfahrer dämmert auf dem U-Bahnhof Osloer Straße vor sich hin. Eine Wolldecke liegt auf seinen Knien. Er wirkt verwahrlost. Tüten und Taschen hängen am Wagen. Wie jeden Tag patrouilliert die Polizeistreife vom Abschnitt 36 über den Bahnhof im Berliner Wedding. Vier Männer mit schusssicheren Westen und Pistolen am Gürtel. Sie kontrollieren den Mann im Rollstuhl und entdecken, er hat Heroin bei sich. Die Polizisten wollen untersuchen, ob er mehr bei sich trägt.
Du bist ein Hurensohn. Deine Mutter ist gefickt.
Immer wieder beschimpft der Rollstuhlfahrer die Polizisten auf Arabisch und Deutsch. Die Polizisten untersuchen den Mann in einem Bahnhofskabuff. Eine Leibesvisitation. Sie begleiten den schimpfenden Obdachlosen im Rollstuhl zum Aufzug. Er bekommt auch wegen seiner Beleidigungen eine Anzeige, die wahrscheinlich folgenlos bleiben wird. Es bleibt nicht immer bei Respektlosigkeiten. Am 20. Juni greifen zwei Betrunkene einen Rettungswagen des Roten Kreuzes in Berlin an. Sie dringen in den Rettungswagen ein, der am Straßenrand steht. Zwei Sanitäter an Bord vertreiben sie. Es kommt zu kleinen Schubsereien, wie es Heiko Jünger nennt, der Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes in Berlin.
Dann verschwanden die zwei Herren, geschätzt 30 Sekunden, 40 Sekunden kamen sie zurück, zogen die Waffe und hielten das unserer Mitarbeiter, dem Notfallsanitäter, ans Gesicht und haben abgedrückt.
Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole, aus der der 28-jährige Täter Tränengas abfeuert. Die beiden Rettungssanitäter sind drei Wochen danach traumatisiert und krankgeschrieben. Zwei Stunden nach der Attacke lässt der Ermittlungsrichter den Täter wieder frei.
Für andere Rettungskräfte ein ganz schlechtes Signal, weil wie soll man sich schon schützen, wenn der Staat nicht schützt?
Gerade eben hat Heiko Jünger eine andere Meldung erhalten. Er berichtet, was in einem Rettungswagen des Roten Kreuzes am 8. Juli geschah.
16-jähriges Mädel greift Rettungswagenbesatzung an, schlägt mit Füßen ins Gesicht und gegen Oberschenkel. Polizei wird dazu gerufen.
Heiko Jünger, der früher selbst im Rettungswagen unterwegs war, kennt die Gründe für solche Übergriffe, die immer häufiger werden.
Ich glaube, dass es der Alkohol, die Hemmschwelle sinkt, möglicherweise auch durch Drogen, dass dieser Werteverlust gegenüber Hilfskräften, Ordnungskräften deutlich zunimmt. Und die Akzeptanz, dass da jemand kommt und helfen will oder soll, ja, durch andere, die einen Rettungswagen oder die Polizei gerufen haben, wird nicht mehr akzeptiert.
Jünger zählte im vergangenen Jahr 15 bis 20 tätliche Angriffe auf Rotkreuz-Sanitäter in Berlin. Die Zahl steige von Jahr zu Jahr, sagt er. Die Berliner Polizei stellte 6.959 Straftaten gegen die Freiheit und körperliche Unversehrtheit von Polizisten im Jahr 2018 fest. 2016 waren es noch 600 weniger. Die Polizeistreife ist immer noch im Berliner Untergrund unterwegs, jetzt am U-Bahnhof Gesundbrunnen. Ein 16-jähriger Jugendlicher, begleitet von zwei Freunden, steigt aus der Bahn aus, blickt zu einem der Polizisten und macht Affenlaute. Einer der Schutzpolizisten stellt ihn zur Rede.
Ist das normal so?
Ja.
Ja, warum macht man Fax mit der Polizei?
Wir haben da ein Problem.
Du brüllst dich hier, guckst mich da an, oder was?
Also ich mach das, ich hab mit meinen Freunden gesprochen.
Sind wir hier im Zoo, dass wir einfach Laute von uns geben, oder was?
Wir haben doch nichts zu ihnen gemacht.
Der Polizist sagt, die Affenlaute hätten eindeutig ihm gegolten. Es handle sich um ein respektloses Verhalten des 16-Jährigen.
Man hat einfach diese, was die gesagt haben, Zoo-Laute gemacht.
Ach doch, ja?
Ja, warum Gesundbrunnen ist doch normal, jeder Penner kackt den und so.
Tun Sie, zeig mal.
Wo soll ich wissen? Gucken Sie mal Videos und alles mögliche.
Ja, wollen wir Kacke suchen gehen?
Der Chef der Streife, ein Polizeikommissar, erklärt, warum es zu solchen Respektlosigkeiten kommt.
Das passiert gerade bei jungen Erwachsenen, die ihren Freunden imponieren wollen. Die sehen uns und sagen sich dann, ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie weit die gehen. Ja, also ich merke das auch besonders bei Verkehrskontrollen. Wenn wir jemanden überprüfen, dann wissen die anderen Fahrzeugführer, die dann gerade besonders mit ihren Protzkarren unterwegs sind, hochmotorisierte Fahrzeuge, um dann an uns vorbeizufahren. Die wissen, wir sind in der Kontrolle. Wir können jetzt nicht gerade habhaft werden. Dann drehen sie gerne nochmal auf, fahren an uns vorbei und schreien vielleicht noch irgendwas aus dem Fenster. Das kommt jetzt hier öfter vor.
In der Reinickendorfer Straße, da sollen so ein paar Pappelfluse schmökeln, brennen. Feuerwehr rollt auf eine Frau Weigel.
Die Männer in den blauen Uniformen tauchen aus den Tiefen der Berliner Untergrundbahn auf. Am Tageslicht ziehen sie Bilanz, auch über Respektlosigkeiten und Angriffe. Innerhalb von 4 Stunden sind sie mehrfach schwer beleidigt und belogen worden. Tätliche Angriffe gab es an diesem Tag nicht. Alltag für die Polizeistreife im Abschnitt 36 im Berliner Wedding. Zurück zum Revier.
So, Abfahrt!
Zwei Jahre mietfrei wohnen dürfen die Gewinner eines Wettbewerbs, der von der traditionsreichen Bauhaus-Uni in Weimar wissenschaftlich begleitet wird. Es geht, ganz getreu dem Erbe der Bauhaus-Architekten, um die Frage, wie sieht modernes Wohnen aus? Studierende haben den Umbau einer Altbauwohnung in der Weimarer Innenstadt geplant. Dann wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, wer drin wohnen darf. Die Bewerber und Bewerberinnen waren meist junge Menschen aus Weimar. Sie mussten ein Konzept vorlegen, wie sie einen Teil der Räume öffentlich, also für die Gemeinschaft, nutzbar machen wollen. Henry Bernhard erzählt die Geschichte dieses Projekts.
Die dünne Holztür öffnet sich in eine ganz normale Wohnung im Umbau. 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad. Und so heißt auch das Projekt. 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad. Es geht darin um nichts weniger als um das Wohnen der Zukunft. Nach Zukunft sah die Hochparterre-Wohnung am Rande der Weimarer Innenstadt jedoch nicht aus. Als Studenten der Bauhaus-Universität Weimar sie im vergangenen Jahr das erste Mal betraten, erinnert sich Lukas Lindemann, Student der Urbanistik im 8. Semester.
Wir können mit dem Fußboden anfangen, der war nicht so. Der war mit so einer grünen Spannteppich bezogen, der so seltsam weich war. Und parallel dazu war die Decke mit Plastikkassetten, Holzimitat-Optik beklebt.
Dunkelbraun, also ganz, ganz düster.
Ergänzt Selina Müller, Masterstudentin im dritten Semester Urbanistik. In 5 Gruppen haben sie sich Gedanken gemacht, wie diese Wohnung nicht nur saniert werden, sondern wie sie in die Zukunft weisen könnte, erklärt Verena von Beckerath, Professorin für Entwerfen und Wohnungsbau.
Das ist eine ganz normale Wohnung. In dieser Wohnung hat jeder von uns schon mal gewohnt. Gleichzeitig repräsentiert die Wohnung auch ein Familienkonzept oder ein gesellschaftliches Modell einer Kernfamilie, das wir auch ein bisschen in Frage stellen mit dem Projekt. Viele Menschen arbeiten zu Hause. Das Verhältnis von Arbeiten und Wohnen, privat und öffentlich, hat sich total verschoben.
Die Wohnstätte Weimar war mit der alten Bauhausfrage an die Bauhaus-Universität herangetreten. Wie wollen wir leben? Deswegen haben Studenten in 2 Semestern ein Konzept entwickelt, wie die Wohnung umgebaut werden kann, um sie vielfältiger nutzen zu können. Im September soll sie fertig sein. Es entsteht eine offenere Struktur, größere Türen, mehr Durchgänge, mehr Licht, eine Tür zum Garten. Diese deutlich aufgewertete Wohnung soll nun aber nicht einfach vermietet werden. Das Land Thüringen und der Vermieter spendieren den zukünftigen Bewohnern 2 Jahre mietfreies Wohnen. Das müssen sich die Bewohner aber verdienen. Sie sollen einen Teil der Wohnung öffentlich nutzen, die Nachbarschaft einbeziehen. 30 Bewerber meldeten sich auf die Ausschreibung mit sehr unterschiedlichen Konzepten, erzählt Barbara Schönig, Professorin für Stadtplanung.
Unter den unterschiedlichen Ideen gab es Leute, die Angebote für Wohnen mit Kindern, also für Kinder in der Nachbarschaft gemacht hätten, Leute, die gärtnern wollten, Leute, die Wohnzimmertheater machen wollten, aber auch zum Beispiel die Idee von Nähstuben und Angeboten von Tätigkeiten, die sagen üblicherweise in der Nachbarschaft vielleicht zu wenig Leute können und von denen es gut wäre, wenn man sie einfach hier machen könnte und anbieten könnte.
Familien, Paare, Senioren, Handwerker, Akademiker. Die Breite der Bewerber sei sehr groß gewesen, erzählt sie. 6 der 30 haben sich dann einer Jury gestellt. Klaus Sühl, Staatssekretär im Thüringer Infrastrukturministerium, erzählt von den Begegnungen.
Die Konzepte waren relativ sekundär. Wichtig war, sind die Personen, die diese Konzepte vorstellen, eigentlich diejenigen, die diese Konzepte auch mit Leben erfüllen können. Und wir haben 2 junge Menschen ausgewählt, die uns den Eindruck machten, ja, sie können einen Ort bieten, der für Gemeinschaft und für Nachbarschaft offen ist und denen wir zutrauen, dass sie dieses Abenteuer gemeinsam Nachbarschaft stiften, auch umsetzen können.
Nathalie Milan und Marco Reusch können im Oktober einziehen. Sie studieren Architektur bzw. Urbanistik und werden dann erst einmal die Nachbarn einladen und zuhören, was die wollen.
Das zweite sind Veranstaltungen, die versuchen, Institutionen von Weimar hier vielleicht mit in die Wohnung zu bringen in Form von Workshops, dass man vielleicht mal einen Theaterworkshop hat, dass man einen Tanzworkshop hat und so versucht, das ganze städtische Gefüge und vielleicht auch mehr als jetzt nur die Hausgemeinschaft miteinander zu verknüpfen. Das dritte sind kulturelle Austauschveranstaltungen. Nathalie kommt aus Venezuela, da gibt es schon einen anderen kulturellen Hintergrund.
Außerdem wollen sie versuchen, Dinge, Geräte, Technik, die vielleicht einer in der Nachbarschaft besitzt, für alle verfügbar zu machen.
Es ist auch ein Selbstexperiment. Wir sind damit jetzt konfrontiert im Studium. Wir werden in der Berufswelt später damit ständig konfrontiert sein. Wohnungsfragen sind im Moment sehr große Fragen. Und wir planen da viel. Es sind schnell irgendwelche Konzepte erstellt und gemacht, aber diese in die Realität zu bringen, dieses Experiment zu wagen, das ist hier eben besonders. Und das war auch einer der ausschlaggebenden Punkte, dass wir gesagt haben, das wollen wir wagen.
Ob es gelingt, werden die nächsten 2 Jahre zeigen. Die Bauhaus-Universität wird das Projekt 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad weiter begleiten.
Aus Weimar im Jahr des 100-jährigen Bauhausjubiläums. Henry Bernhard berichtete über einen Wettbewerb zum modernen Wohnen.